Moin Klaus.
Hi Bettina.
Jetzt sitzen wir wieder da auf dem Schiff.
Uns regnet mal wieder.
Regnet? Ich weiß nicht, hat es letzte Mal auch geregnet?
Ich weiß es nicht, ich meine schon. Es regnet meistens, wenn wir Podcasts auf dem Schiff machen.
Ja, ich habe dich vorhin gefragt, ich wusste es nicht mehr, als wir unseren letzten Datenschutz-Podcast gemacht haben, ob wir da auch auf dem Schiff waren, auf der Sir am Ammersee.
Ich meine schon. Ich bin nicht mehr 100% sicher, aber ich meine schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo anders geplaudert hätten.
Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich, wir waren ja nicht immer auf dem Schiff, ja. Aber jetzt hocken wir auf dem anderen Schiff.
Ja, wie schön.
Und die Dame, die elegante Dame heißt Lady Shackleton.
Ist das nicht eine schöne Geschichte?
Eine schöne Geschichte, ja. Okay. Aber jetzt erzählen wir die Geschichte von der Sir Shackleton und wie es zur Verheiratung kam. Ach nee, wir sind ja noch in Flitterwochen. Nee, nicht Flitterwochen, wir sind ja noch auf der Junggesellinnenfahrt.
Sozusagen eine Anbahnung.
Genau, Anbahnung.
Ja, Bettina, die Sir ist ja unglücklicherweise im August 2020 an ihrer Boje in St. Alban am Ammersee gesunken. Wegen einem Bruch im Kühlwassersystem.
Ja, und das war ganz tragisch.
Ja, das war
die extrem. Bilder sind traumhaft schön, aber ich muss immer weinen.
Absolut, absolut. Und ich habe entschieden für mich, dass ich das Schiff versuchen will, wieder instand zu setzen. Da sind wir auch gerade dabei, haben ein Crowdfunding-Projekt aufgezogen, das auch Gott sei Dank sehr gut angenommen wird. Wir haben schon ganz, ganz viele Spender. Das erste Teilprojekt ist schon am Laufen. Aber das wird vielleicht sogar 2 Jahre dauern. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, in der wir weder Seminare, Führungscoachings, Führungstrainings noch Eventfahrten anbieten können, was natürlich sehr schade ist. Und da kommst jetzt du ins Spiel,
Ich hatte da so eine dumme Idee.
Du hattest die Idee ist großartig.
Mir ein Schiff, weil eigentlich bist du ja schuld, du hast mir ja diesen Segelfloh ins Ohr gesetzt. Und dann dachte ich mir auch, auf dem Schiff mal die Welt irgendwie entdecken, wäre doch mal gar nicht so schlecht. Und dann kam es so ein zum anderen, wo ich gesagt habe, okay, dann kaufen wir ein Schiff. Darfst du nutzen.
Finde ich super schön, dass du uns das Schiff zur Verfügung stellst und wir das nutzen können, solange bis die Server da schwimmt. Und ja, aktuell sind wir unterwegs von Schweden, wo das Schiff herkommt, von Uppsala, nördlich von Stockholm, und sind gerade auf dem Weg Richtung Rostock. Das erste Drittel haben wir schon geschafft. Jetzt sitzen wir in einer Bucht an der schwedischen Ostküste, wettern gerade schlechtes Wetter ab, draußen pfeift es und regnet. Und dann soll die Lady an den See kommen. Und ich finde die Namensgebung so schön, weil das ja sehr, sehr gut passt. Ja. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Die Sir braucht gerade Hilfe unbedingt. Und dann kommt die Lady Shackleton.
Natürlich.
Und schön finde ich ja auch, dass das Schiff, auf dem wir sitzen, eine Windö 40, ein klassischer skandinavischer Riss, ein hervorragendes Schiff für diese Gewässer hier.
Ja, haben wir heute mal ausgetestet.
Ja, oder? Wir sind heute gesegelt.
Was waren Maximum Quoten?
7,1 Knoten, was für ein 9,5 Meter Schiff nicht so ganz schlecht ist. Dafür, dass es 3 Windstärken hatte und wir nur die Genua draußen hatten. Also ich bin doch ein bisschen begeistert.
Ja, es ist auch schön. Ja, wunderbar. Ich mag die Maxi auch. Sie hat so eine Eleganz und wie du es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt hast, irgendwie ist sie curvy. Aber ist großartig. Curvy.
Ja, wunderbar. Also curvy im allerbesten Sinne curvy, ne? Also,
ja, aber du weißt ja, das ist ja jetzt so ein Datenschutz-Podcast.
Ich dachte mir, dass du mit mir nicht über Schiffe reden willst.
Natürlich nicht. Dafür gibt es ja diesen anderen Podcast, ne? Der Sir Shackleton-Podcast, ne?
Der Sir-Podcast. Bitte reinhorchen. Da reden wir über Segeln, über den Ammersee, über interessante Menschen und plaudern über allen Seemannsschnack, den es da zu erzählen gibt. Genau. Aber heute nicht. Heute reden wir über.
Mhm. Aber wer Seemannsgrad hören will, der muss in den Sir-Podcast.
www.segeln-ammersee.de Podcast. Gut, dort findet ihr das.
Jetzt haben wir das marketingtechnisch auch eingeflochten.
Herzlichen
wunderbar.
Dank.
Datenschutz. Ich sehe dich ja immer so ganz ausholen. Vor 2 Jahren waren wir ja schon mal hier, du alleine mit 6 Frauen und auf einem anderen Schiff, auf einer Bavaria. Und da weiß ich noch, du hast immer am Abend und morgens eine Stunde Passage Planning gemacht. Wo wir hin und mit so einem Buch und hast immer alles aufgeschrieben und hier irgendwie quer ab, irgendwelche Tonnen. Und also es war irgendwie ganz großartig. Und dieses Jahr hast du ja dann aufgerüstet. Wir haben ja so eine komische App, die ja da irgendwie alle komischen Daten irgendwie in den Orbit pustet. Und wir werden sogar getrackt. Datenschützer werden getrackt. Oh Gott, aber erzähl mal.
Naja, also die klassische Navigation macht man tatsächlich von Hand. Die sogenannte terrestrische Navigation, wo wir mit Landmarken arbeiten, mit Seezeichen arbeiten, im Gegenzug zur Astronavigation, wo dann Gestirne, Sterne, Sonne, Mond etc.
Also das ist so der Astro-Alex, ne?
Das ist so das Astro-Thema, total faszinierend, gar nicht so kompliziert, wie die meisten Leute glauben. Aber im Küstenbereich arbeiten wir eben mit der sogenannten terrestrischen Navigation von Hand. Jetzt haben wir bei diesem Turn, weil wir wahnsinnig viel durch die Schären fahren, haben wir ein Navigationssystem mit dabei. Es gibt viele Hersteller, viele Anbieter, die solche Navigationssysteme, elektronische Navigationssysteme anbieten. Wir haben im Moment gerade C-Pilot und Navionics im Einsatz parallel.
Ah, okay. Ja, mit dem Navionics ist ja irgendwie ganz nett. Da hast du, glaube ich, die Länge und so den Tiefgang des Schiffes irgendwie eingegeben und dann sieht man eben ganz schön eben auch die Untiefen und wo es blau ist, da sollte man lieber nicht hinfahren, da ist ein bisschen Aua. Ne? Und wir funken ja immer ein Signal irgendwie in den Orbit.
Nee,
und
andersrum. Nein? Andersrum, der Orbit funkt ein Signal runter.
Ach, auch das noch.
Ja, unser iPad hat ein GPS-Tool und das empfängt 6, 7, 8 Satelliten, GPS-Satelliten, die mit ihrem Signal uns ganz genau sagen können, wo wir sind. Beziehungsweise unser iPad rechnet aufgrund der Signale der Satelliten, die er bekommt, exakt aus auf 4 oder 5 Meter genau, wo wir sind. Und darunter werden dann die elektronischen Seekarten gelegt. Und das ist, was du dann im Endeffekt auf dem Monitor siehst. Du siehst einen kleinen roten Pfeil, das sind wir. Du siehst einen Kurs, da fahren wir hin. Und du siehst links und rechts.
Außer wir fahren Kringel.
Außer wir fahren Kringel, das soll vorkommen, dass man das mal macht.
Es gibt sogar Skipper an Bord, die fahren einen Kreisverkehr um eine grüne Tonne.
Du, wir sind 10 Tage unterwegs, da kommen dann schon mal sehr merkwürdige Dinge zutage. Das kann dann schon mal passieren.
Ich erinnere mich, du hast, glaube ich, 3 Kringel gefahren, als wir abgefahren sind. Und ein wunderbares Herz in Stockholm in Hafen gelegt.
Da haben wir die Tracks entsprechend reingelegt. Ja, klar, weil das ist ja auch dokumentiert und kann man dann auf der Seekarte sich hinterher auch schön anzeigen lassen. Mhm. Natürlich haben wir ein Herz in Stockholm reingemalt.
Ja, natürlich.
Ist ja klar.
Für deine wunderbare Frau natürlich. klar. ja, aber das ist ja auch hier, kommt wieder, du bist ja da ein erfahrener Skipper und auch so auf, immer auf der sicheren Seite unterwegs. Es könnte ja mal was passieren im Zweifelsfall. Also gibt es da jemanden am Ammersee, der guckt jetzt immer mit, also der trackt uns. Also wir sind quasi immer sichtbar, wo wir gerade sind und kriegt hoffentlich keinen Herzstillstand, wenn wir uns nicht bewegen. Deshalb müssen wir immer Bescheid sagen.
Ja, also das kann man so machen. Man muss es nicht machen, aber ich bin ganz glücklich, dass wir am Ammersee den lieben Alex haben, der da ein Auge auf uns hat, der vor allem auch nautisch und seemännisch so erfahren und so fit ist, dass der im Zweifel, also wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten geraten sollten, der genau sagen kann, wo wir sind. Und dazu hat er einen Track von uns, der wird übermittelt aus unserem iPad, der hier im Cockpit steht, wird der laufend übermittelt an den Alex und das kann ich freigeben. Und der sieht also in Echtzeit unsere Route, der weiß genau, wo wir sind.
Das ist schon großartig. Was hätten wir vor 100 Jahren gemacht mit Seekarten und...
Du, vor 100 Jahren hat das auch funktioniert. Die haben halt sich Landmarken hier gemacht, sogenannte Kummels.
Stimmt, da gab es ein paar angemalte Felsen und irgendwelche komischen Sachen, die da aufgetürmt an irgendwelchen Ecken standen.
Genau, irgendwelche Landmarken, bevor jetzt dann irgendwo das internationale Seezeichen... Abkommen getroffen wurde von, ich habe keine Ahnung, wenn die das gemacht haben, 200 Jahren oder sowas, dass man eben mit Rot-Grün, also dass die Tonnen eine Bedeutung haben und wie man das macht. Aber bis dahin haben sich die Leute hier einfach beholfen mit, weil ja alles gleich ausschaut, mit irgendwelchen Dingen, umgekippte Bäume, angemalte Steine, aufgetürmte Steine, zusammengezimmerte Hütten, irgend sowas. Und das sind die Landmarken. Und man hat natürlich auch mit Echolot navigiert. Das heißt, da stehst du vorne und wirfst dann ein Lot an einer Leine ins Wasser, kannst fühlen, wann das unten ankommt und kannst dann an der Leine ablesen, wie tief es gerade ist. Da ist viel navigiert worden. Und tatsächlich, die alten Seeleute, auch mit einem Blick aufs Wasser, weil du kannst sehen an der Farbe des Wassers und auch an der Kräuselung der Wellen, wo Untiefen sind.
Stimmt, das habe ich auch schon so gesehen, wo ich mir dachte, da drüben fahren wir jetzt nicht hin, das tut weh, das ist Aua.
Genau.
Dann haben wir ja noch so ein Sonargerät an Bord, was uns immer dann sagt, wie viel ob wir mehr wie ein Handbreit Wasser unterm Kiel haben.
Ja, das haben wir an Bord. Unglücklicherweise funktioniert das hier im Moment gerade gar nicht, aber ich bin nicht so.
Aber wenn wir stehen, funktioniert
es. Wenn wir stehen, funktioniert es.
Ja, den genau. Fehler finden wir noch.
Ja, den Fehler finden wir, aber ja, das ist das Echolot, das eben mit Ultraschall ein Signal nach unten gibt und die Zeit misst, bis das Echo wieder oben ankommt und aufgrund dieser Zeit dann berechnet, wie viel Tiefe wir haben.
Das ist ja schon mal gut, ja. Und dann immer, wenn wir das Logbuch was eintragen zwischendurch, dann müssen wir da so komische Buchstaben und Zahlen und Gradzahlen und so eintragen. So Nord und Süd und Ost und West. Erzähl mal. Du diktierst immer fleißig und ich schreibe es auch brav auf. Aber ja. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Du weißt ja, Datenschützer.
Genau.
Du bist eher im Datenschutz unterwegs und noch nicht so in der Segelzeit. Aber das kommt noch.
Das Logbuch ist tatsächlich ein rechtsgültiges Dokument, das im Falle eines Seeunfalls tatsächlich zu Rate gezogen wird. Du bist als Skipper verpflichtet, ein Logbuch zu führen. Es ist nicht vorgeschrieben, wie du es zu führen hast, aber du musst eins führen. Es ist sicherlich zu wenig, wenn du einmal am Tag reinschreibst, sind auf See und das Wetter ist schön. Das wird nicht reichen. Im Zweifel muss da mehr drin stehen. Übrigens auch die Seekarte, die Papierseekarte, die wir jetzt im Moment gerade nicht im Einsatz haben, aber sollte man eigentlich.
Die müssen wir da reinschreiben, welche Karte wir benutzt haben, oder?
Ja, nee, die Seekarte dient auch als sozusagen als Beweismaterial oder als verwertbares Material im Falle eines Seeunfalls. Dort sollten auch Positionen eingetragen sein. Das schenken wir uns im Moment gerade, weil wenn wir hier alle Stunde eine Position eintragen, da werden wir nicht mehr fertig, weil
das
ist viel hier. Also, aber ins Logbuch, da waren wir ja stehen geblieben. Du, normalerweise trägt man so alle Stunde ein, wie das Wetter ist, wie der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt, mit welcher Stärke er bläst. Wir tragen ein die Seebedingungen, wie hoch die See geht, aus welcher Richtung die See kommt. Wir tragen ein den Magnetkompasskurs, den wir gerade steuern. Wir tragen ein die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind und wenn möglich natürlich auch in etwa die Position, an der wir uns zu dem Eintragszeitpunkt befinden. Und so hast du einfach eine lückenlose Dokumentation, wie die Reise verlaufen ist. Normalerweise schreiben wir auch noch den Barometerstand auf, um festzustellen, ob sich der Luftdruck verändert. Das ist wichtig für Wetterbeobachtungen und festzustellen, ob sich das Wetter ändert.
Ja, ich meine das eher so die Buchstaben und die Zahlen. Nord 45, 15 Grad, Minuten. So.
Ach, die Position.
Ja, genau, die Position.
Ja, das sind Positionen.
Du diktierst immer fleißig, ich bin schreibbrav aus, aber ich weiß nicht, was ich da hinschreibe. Das ist ja auch ein Datum.
Ist definitiv ein Datum. Also du weißt, dass ganz im Mittelalter es sehr, sehr wichtig war. Es ist immer wichtig, auf See zu wissen, wo du bist. Und zwar exakt.
Das ist, glaube ich, im Leben generell wichtig.
Ja, aber auf See, gerade in so einem Revier, wie wir hier gerade unterwegs sind, wir fahren hier durch die Schären, hier sind unglaublich viele Steine. Also man muss schon ziemlich genau wissen.
Ja, es ist ziemlich steinig hier.
Ja.
Wie hat unser Mitsegler gesagt, hier hat jemand einen Laster mit großen Kieselsteinen ausgekippt.
In der Tat, in der Tat. Und also du musst schon sehr genau wissen, wo du bist. Und im Mittelalter haben sich die Leute da viele Gedanken gemacht. Und es gab da verschiedene Experten, unter anderem ein Herr Mercator, der dann Karten angefangen hat zu zeichnen. Aber das Wichtigste ist das Koordinatensystem, das wir über die Erde gelegt haben. Und zwar haben wir von magnetisch Nordpol, nicht identisch mit geografisch Nordpol, von geografisch Nordpol, nicht identisch mit magnetisch Nordpol, haben wir sozusagen angefangen, Linien einmal um die Erde zu ziehen bis zu geografisch Südpol. Und dann haben wir vom Äquator angefangen, Linien hoch bis zum Nordpol und runter bis zum Südpol. Jetzt haben wir also senkrechte Linien vom Nordpol zum Südpol und waagrechte Linien vom Äquator jeweils zu den Polen hoch und wieder nach unten. Das sind die sogenannten Längengrade, das sind die von oben nach unten. Und die Breitengrade. Die Breitengrade merke ich mir immer so, das geht hier in die Breite. Ja, so um die Hüfte herum geht
das. Ach, du meinst den mittleren Ring.
Der Staumittleren Ring. So, und jetzt kann man rein rechnerisch, kann man hier beliebig viele Linien ziehen und diese Koordinaten richten sich dann sozusagen, wenn wir die Nordkoordinate berechnen, 0 Nord wäre der Nordpol und 90 Grad Nord wäre, jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht.
Dabei wollte ich jetzt so schön den Regen mal zwischendurch aufnehmen.
Ich rede nämlich gerade auch
bist völlig, du leicht aus dem Konzept
zu bringen. Ich rede nämlich auch gerade völlig einen Quatsch, weil 0 Grad Nord ist der Äquator und 90 Grad Nord ist der Nordpol. Beziehungsweise 90 Grad Süd wäre der Südpol. Das heißt, vom Äquator geht es dann immer in Graden. Stell dir vor, im Erdmittelpunkt hast du den Winkel angesetzt bis zum Äquator und dann geht das so, dieses Dreieck geht dann immer weiter das oben. Ne? Also das ist der Äquator, das ist der Nordpol, dann haben wir 90 und so geht das immer weiter runter.
Ja?
So haben wir die Nordkoordinate und die Ost-West-Koordinate. Das war ein bisschen schwieriger, weil also wir haben einen Äquator. Der Äquator ist eindeutig definiert, das ist nämlich genau die halbe Strecke zwischen Nord- und Südpol. Jetzt, wenn wir über die Längengrade
da
machen.
Da wohnt Neptun. Da gibt es doch, glaube ich, so einen Aquavit, der Linie heißt. Der muss, glaube ich, einmal über den Äquator gefahren sein.
Ja, der fährt da zweimal drüber und dann wird er doppelt so teuer.
Aber das tut jetzt nicht zur Sache.
Beim Längengrad hatten wir eben keine solche natürliche Linie, die man da berechnen kann. Und dann hat man gesagt, na, wo ist denn jetzt sozusagen der Null-Längengrad? Den nennt man übrigens auch Meridian, den Null-Meridian. Und da waren die Engländer ganz cool und die haben gesagt, bei uns in der Admiralität vor der Haustür. Die Admiralität stand damals in Greenwich und dann haben die vor der Haustür haben die gesagt, und hier läuft der Nullmeridian durch. Und dann haben die gesagt, also die Linie, die jetzt hier vom Nordpol zum Südpol hier bei uns vor der Haustür durchgeht, das ist jetzt der Nullmeridian. Alles, was rechts davon ist, ist Ost und alles, was links davon ist, ist West. Fall erledigt, Affe zu, Klappe tot.
Ja.
Das heißt also, von da rechnen wir dann also der Greenwich-Meridian und gehen ebenfalls wieder in Gradzahlen, diesmal 180 Grad in die eine Richtung und 180 Grad in die andere Richtung. Und können so die Länge bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Computer gucke, dann habe ich eine Position, ich habe sie jetzt nicht ganz auswendig, aber es sind 57 Grad 33,8 irgendwas Minuten Nord und 17 Grad 34, irgendwas Minuten Ost. Okay, und damit ist unsere Position...
Da sind wir gerade, oder?
Genau. Und damit ist unsere Position auf der Welt eindeutig bestimmt, weil diesen Punkt gibt es nur ein einziges Mal, nämlich da, wo du gerade sitzt.
Ja, spannend.
Total.
Irgendwie. Naja, gut, so ist es halt. Habe ich nur vergessen was zum Daten? Welche Daten prosaunen wir hier noch so aus, während wir so durch die Gegend segeln?
Naja, ich finde es schon sehr spannend.
Außer dass unsere Handys.
Ich finde es schon sehr spannend, wenn du überlegst, also wie funktioniert dieses GPS-System?
Frachtsegler fällt mir gerade ein. Du hast doch auf deiner Webseite irgendwie eine schöne Webseite eingebunden, wo, glaube ich, alle Schiffe, die gerade unterwegs sind,
ja,
wo man die sich angucken kann. Und da, ich glaube, da wimmelt es echt.
Ja, da wimmelt es echt. Die Seite heißt Marine Traffic, ist öffentlich zugänglich, kann man immer gucken, Realtime, Echtzeit. Vor allem die Commercial Ships, also die kommerziellen Berufsschifffahrt, die müssen ihre Positionen immer übermitteln. Wir Privatsegler müssen das nicht tun, aber die müssen. Und das wird gemacht über ein sogenanntes AIS, Automatic Identification System. Das ist ein neuartiges Sicherheitssystem, in dem ganz, ganz viele Schiffsdaten, nämlich Position, Kurs, Geschwindigkeit, Abfahrtshafen, Ankunftshafen, ein Foto kannst du noch mit reinknallen. Also ganz viele Informationen werden da über UKW versendet. Und andere Schiffe, die einen entsprechenden Empfänger haben, können diese Informationen abgreifen. Und das ist vor allem, wenn du nachts unterwegs bist, ist das eine tolle Geschichte, wenn du so ein AIS hast, weil das Ding rechnet dir automatisch aus. Also du hast auf dem Monitor, siehst du Schiffe, kannst du draufklicken, kriegst du Foto, kriegst du alle Infos. Und das Ding rechnet dir automatisch aus. Übrigens, der Dampfer, closest point of approach, näherste Annäherung oder größte Annäherung.
Also wenn es rumst.
Rechnet er dir aus, ist eine halbe Seemeile und das haben wir in 22 Minuten. So, also das ist natürlich schon sehr gut, wenn du das siehst und sagst, okay, gut, halbe Seemeile, da kann ich jetzt entspannt bleiben, da passiert nichts. Wenn der closest point of approach irgendwo bei 50 Meter ist, würde ich nervös werden. Aber das ist auch etwas, wo Daten übermitteln. Aber ich wollte was anderes sagen, weil du über Daten redest. Ich finde das schon sehr interessant und ich glaube, das sollte man sich auch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Dieses GPS, das ja jeder in seinem Handy, in seinem Auto hat, das wir hier auch benutzen, ist ursprünglich ein militärisches System, das die Amerikaner installiert haben.
Ach.
Und das GPS ist seit, ich weiß nicht wie viel, zig Jahren da oben und wird auch weiter gepflegt. Und die Amerikaner haben das benutzt für militärische Einsätze. weil sie einfach, um Ziele zu identifizieren, um Positionen und Standorte zu identifizieren, gesagt haben, wir brauchen das satellitengestützt. Irgendwann haben die Amerikaner gesagt, na gut, einen Teil dieser Kapazitäten können wir auch vermarkten. Und hat das Ding aufgemacht, hat am Anfang so ein bisschen mit der Genauigkeit rumgespielt, hat gesagt, also ja, auf einen Meter genau muss nicht, ihr kriegt jetzt mal 20 Meter genau. Aber hat es vermarktet und die nehmen auch Geld dafür ein. Das heißt also, jedes Tool, das mit GPS arbeitet, sei es im Auto, sei es auf dem Schiff, sei es auf dem Handy, zahlt den Amerikanern dort eine gewisse Lizenzgebühr, dass wir GPS nutzen. Fakt ist, es ist ein amerikanisches militärisches System. Das heißt, die Amerikaner wissen sehr, sehr genau,
wo
wir gerade sind. Und zwar mit sehr genau, meine ich, auf einen Meter genau.
Furchtbar.
Ja.
Ja, aber...
Navionics weiß es auch, aber die fragen vorher, ob sie die Tracks aufzeichnen dürfen.
Dürfen die? Ja, ist ja gut.
Die fragen vorher, ob sie die Tracks aufzeichnen dürfen, was denen natürlich hilft, die Seekarten genauer zu machen. Ja, also da kriegen die halt mehr Genauigkeit in die Kartenmaterialien rein. Da teile ich auch sehr gerne. Aber das finde ich, sollte man schon immer wissen. Ne?
Doch, stimmt. Spannend, was man beim Segeln einfach so für Datenspuren hinterlässt. Ne?
Absolut.
Naja, denkt man eigentlich gar nicht dran. Mhm. Ja, großartig. Klaus, ich danke dir.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir das Kapitel auch abgehakt und jetzt sind wir ja noch ein paar Tage unterwegs. Ne? Du hast gerade so ein wunderbares, leckeres Brot gebacken.
Das haut gleich in den Ofen ab, genau.
Ofen, genau. Und dann haben wir leckeres Brot und ich glaube, so einen Hopfenblütentee gibt es auch oder gab es vielleicht schon. Und wir segeln jetzt mal von Schweden weiter nach Rostock.
Ich freue mich. Bettina, ich danke dir.
Also dann bis demnächst. Ne? Cheerio, Miguel.
Ciao, ciao.